Also, und ich glaube, das ist schon ein Potenzial, ein Reservoir, sag ich mal, an Use Cases, wo man noch anzapfen kann. Und das ist, sag ich mal, diese Basisset an Use Cases. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus gewisse mehrwertige Use Cases, mit denen man noch experimentieren kann. Sag ich mal, Zahlen plus Loyalty oder Zahlen plus Identitätsprüfung. Und die Tatsache, dass viele Banken dabei sind, stärkt die Möglichkeit, solche Use Cases zu schaffen.
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Nikola Jelicic. Bitte stelle ich doch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, ich bin Nikola Jelicic. Ich bin Partner im ZTB, einer Unternehmensberatung für Finanzdienstleister und innerhalb vom ZTB zuständig für Payments. Ich lebe in Wien, habe Familie, zwei Kinder, bin gebürtiger Belgrader, aber wohne gerne seit 10 Jahren in Wien und betreue Kunden in Dach.
Wann hast du denn in der Payment-Industrie begonnen?
Für mich ist die Payment-Industrie halt über die Beratung gekommen. Und als Einstieg kann ich PSD2 als Anlass nennen. Also da habe ich ein PSD2/Open-Banking-Programm in einer österreichischen Großbank unterstützt. Mhm. Und das war für mich der Einstieg, quasi so ein bisschen ein Quereinstieg in so Jahr 2017, 18. Ab dann habe ich mich dann verbreitert über verschiedene Payments-Themen und verschiedene Dienstleister.
Wie du damals das erste Mal Kontakt gehabt hast mit Banken und mit Firmen, die in dem Bereich tätig sind, was ist denn besonders aufgefallen?
Ja, Banken geprägt von Akademiker, also sind, sag ich mal, Denker, nicht immer auch Doer, also sag ich mal ganz offen. Also daher ist, sag ich mal, auch die Positionierung von ZTB ganz, ganz gut gewesen, weil wir haben gesagt, von Idee bis zur Tat, also wir haben die Ideen und das Thinking unterstützt, aber auch das, sag ich mal, das notwendige Doing und den Speed dabei gebracht. Und das hat mich auch durch die Projekte getragen. Also ich habe zuerst, sag ich mal, Kosten und dann Digitalisierungsprojekte, um letztendlich in die Payment-Projekte einzusteigen, gemacht. Und das war für mich immer ganz, ganz gut. Also man kann vieles verändern, immer noch in der Bankenindustrie, obwohl sie irgendwie altmodisch und ähnlich erscheint. Und man hat das Gefühl, dass man einen Impact auf das gesamte System hat, weil die Banken, die finanzieren ja unsere wirtschaftliche Tätigkeit, sie prägen unsere Interaktionen, also jetzt in Bezahldienstleistung sowieso. Und daher habe ich das immer sehr, sehr, wie gesagt, rewarding empfunden und mache das immer noch sehr gern.
In welchen Ländern seid ihr denn tätig, wenn ich fragen darf?
Ja, ZTB, also in Deutschland gegründet, vielleicht auch dazu noch ein Punkt, in 1992 von zwei Uni-Professoren. Der Name stammt von deren damaligen Institut, Zentral für ertragsorientiertes Bankenmanagement. Mhm. Also ist ein sehr komplexer Name, aber erhalten blieb nur ZTB. Seit dann haben wir uns über mehrere Länder verbreitet. In Österreich sind wir seit circa 25 Jahren. Jetzt sind wir in, würde ich sagen, allen Ländern ab so Niederlande, Deutschland und dann Osten, nach Osten bis in die Ukraine tätig und von der Nord-Süd-Achse von Schweden bis Italien, haben auch nach wie vor ein Office in der UK, also ich glaube insgesamt 13 Länder, 16 Offices, das ist unser Footprint.
Welche Kunden habt ihr denn, die zu euch kommen und eure Dienstleistungen in Anspruch nehmen?
Unsere Kunden sind historisch die dezentrale Bankengruppen in Deutschland, also die Sparkassen-Finanzgruppe und die genossenschaftliche Finanzgruppe. Und das sind unsere größten Kunden auch bisher. Mittlerweile machen wir halt Finanzdienstleistungen für alle. Und da sind auch Großbanken dabei, sind auch, sag ich mal, Acquirer dabei oder technische Dienstleister dabei. Es sind auch Firmen außerhalb der Industrie, sage ich mal jetzt Händler oder Autohersteller, die gerne Dinge in der Finanzdienstleistung machen. Und die beraten wir genauso. Also wir sagen, unsere DNA ist die Finanzdienstleistung als Kompetenz. Mhm. Und wir bringen das den Kunden, allen möglichen Kunden, sage ich mal so. Aber mhm. wie gesagt, der Kern bleibt Banken. Es bleibt auch nach wie vor ehrlicherweise auch die Dachregion. Mhm. Und wir sagen auch, dass über 90% unserer Kunden Repeat Customers sind. Das mhm. heißt, wir arbeiten auch nach wie vor jahrelang mit vielen Kunden und das ist unsere ist eine langfristige Partnerschaft in vielen Fällen.
Also man kann auch sagen, da ist eine gewisse Vertrauensbasis vorhanden, deshalb kommen die auch immer wiederkehrend zu euch und sagen, sie möchten diese oder jene Dienstleistung bei euch in der Beratung in Anspruch nehmen, oder?
Genau, also wir sehen uns an der Stelle als Trusted Advisor, aber auch, sag ich mal, Begleiter von denen, die verändern wollen. Also wir haben jetzt den Slogan Partner der Veränderer mhm. seit mehreren Jahren und das wollen wir auch leben.
Jetzt sitzen wir heute zusammen, weil ihr eine Studie erstellt habt, ja. Die European Payment Study 2025. Erzähl uns mal ein bisschen drüber und ich würde gerne mit dir dann auch gern darauf eingehen, wie die Erstellung war, was eure Herausforderungen waren. Nimm uns da mal ein bisschen mit, bitte.
Sehr gerne. Wir haben diese Studie jetzt als dritte Auflage der Payment-Studie erstellt. Die erste Auflage war tatsächlich eine Kundenbestellung und da ging es darum, abzutasten, ob der Markt nach der Wirecard-Pleite in Deutschland weiterhin gut bedient wird. Mhm. Das war ein deutsches Ministerium, mhm. das die Studie beantragt hat. Und wir haben uns dann damit ausgesetzt, also was sind die Ertragspools, mhm. von wem werden sie adressiert, wie sieht die Wettbewerberlandschaft aus. Mhm. Und wie gesagt, Fokus war Deutschland. Und sie haben dann aber gesagt, aber gebt uns doch bitte noch ein paar so Blitzlichter aus Märkten, die vielleicht weiter sind als wir. Mhm. Und da haben wir dann angefangen, Märkte dazuzunehmen. Österreich war Pflicht mhm. Als quasi Nachbarmarkt. Aber wir haben uns nach Italien, bargeldlastig, Niederlande, weil sehr mature, mhm. Nochmal ausgerichtet. Schweden haben wir dazugenommen und ein paar größere europäische Länder als deutsche Peers, mhm. also Frankreich, Spanien noch dazugenommen und halt Polen und ich glaube damals noch Estland mhm. als quasi so Vorreiter aus Osteuropa angeschaut. Und dieses Konstrukt ist bis heute geblieben. Mhm. Also wir schauen uns, das ist eine Marktstudie, also was sind die Ertragspools, wer zapft sich heute an, also eine Anbietersicht mhm. aus der Brille. Und wir wollen einfach besser verstehen, wie sich der Markt entwickelt und das unseren Kunden und der Öffentlichkeit einfach näher bringen.
Jetzt hast du schon gesagt, das ist die dritte Studie, die ihr ja. dementsprechend erstellt habt. Wie würdest du uns jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, die erste Studie und jetzt die dritte, worin liegen die größten Unterschiede deiner Meinung nach?
Die Unterschiede liegen, glaube ich, in so ein bisschen in der Motivation. Also wir haben auch unsere, durch die Projekteinsätze mhm. bei Kunden haben wir jetzt erkannt, also ja, alle verstehen, Payments ist wichtig, mhm. Da sind auch Erträge anzuzapfen. Man denkt, in der zweiten Auflage haben wir festgestellt, in Kooperation mit der ÖNB, also in Persona Petja Niederländer, hat die Studie mitgeschrieben als Co-Autorin. Da haben wir bemerkt, okay, der Markt verändert sich, aber es ist nach wie vor die Digitalisierung und das Weg vom Bargeld, was das Wachstum prägt. Egal, was man jetzt an Trends dahin schmeißt. Mhm. Und bei der dritten Studie geht es uns um Folgendes. Also wir wollen sagen, dass es bei Payment auf jeden Fall um Erträge geht, mhm. aber dass die Erträge eigentlich die Basis sind für eine Kundenbeziehung, die die mhm. Banken auf Basis von einer täglichen Interaktion mit deren Kunden über Payment erweitern können. Und dass es gewisse, sage ich mal, Voraussetzungen für den Erfolg gibt, die man durchaus mitnehmen kann, also abseits der reinen Ertragspools. Mhm. Das war so ein bisschen die Genese dieser Studie. Und wir nehmen noch mal einen folgenden Punkt hinein, weil das irgendwie brennt. Also wir sagen nach wie vor, der Markt wird gefüttert von diesem Weg vom Bargeld. Ja, mhm. Also überall, wo Bargeld noch eine hohe Repräsentanz hat, wie in Österreich. Mhm. Allerdings ist immer die Frage, und wer nascht jetzt mit an diesem neuen Stein und Kuchen? Und es sind hauptsächlich die Karten. Mhm. Also das sehen wir schon bei den Transaktionszahlen so. Davon profitieren halt alle Teilnehmer. Aber wir sagen auch, es gibt Möglichkeiten, wo Banken, sage ich mal, in diese Scheme-Welt ein bisschen einsteigen, zum Beispiel bei diesen Account-to-Account-Schemes, die lokal geprägt sind. Und wir bringen hier so als Blitzlicht nochmal eine Meinung auch, wie sich diese Schemes entwickeln können und welche Rolle EPI dabei spielt.
Vielleicht kannst du den Zuhörern und Zuhörern noch kurz erklären, was du in der Definition Schemes verstehst. Ich glaube, das ist, weil wir haben ja immer wiederkehrend das Thema der Definition, jeder interpretiert das eigentlich ganz anders. Wer sind für dich so klassische Schemes?
Klassische Schemes sind die Kartenschemes für mich. Ich rede jetzt nicht von einzelnen Schemes, sondern wirklich von den großen Systemen. Also wir reden von Visa und Mastercard hauptsächlich auf der globalen Ebene. Auf der europäischen Ebene haben wir eine Scheme im Kommen, EPI mit der Bezahllösung Vero. Und wir haben einige nationale Schemes für Kartenzahlungen in Europa, also Carte Bancaire, Bancomat, in Frankreich, Italien. Mhm. In Österreich haben wir keine, in Deutschland gibt es die Girocard weiterhin. Und es gibt einige, sag ich mal, kartenlose, mobile Bezahllösungen, von Schemes unterstützt in anderen europäischen Ländern. Das sind jetzt Swish in Schweden oder Ideal in den Niederlanden, Blick in Polen. Also da, wenn ich über Schemes rede, dann rede ich von Systemen, die Multipartei, also mehrere Parteien verbinden und die einfach Bezahllösungen unterstützen.
Jetzt muss ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das ja bereits, ich würde dich gerne jetzt etwas provokant fragen. Glaubst du, dass der Switch vom Bargeld zu digitaler Bezahlung, ist das ein Trend oder ist das ein Wunsch, den wir alle in der Branche haben, in unserer Payment-Branche? Was glaubst du?
Ja, sowohl als auch. Mhm. Ja, also ich glaube, die Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen, ist jetzt viel weiterentwickelt als früher. Also jetzt zum Beispiel vor 10 Jahren. Man kann an vielen Stellen bargeldlos bezahlen, wo man früher das nicht konnte. Mhm. Ja, also sieht man im Restaurant und so weiter. Auch in der U-Bahn, wenn man ein Ticket kaufen will. Aber natürlich, die Branche selbst kämpft mit diesen, also oder die Branche, die im Payment verwickelt ist, also da zähle ich auch Händler dazu, auf jeden Fall die Payment-Dienstleister, sie wollen ja nicht so viel mit Bargeld machen. Mhm. Also da ist der Push für innovative Lösungen, die quasi jeden Kunden dann an der richtigen Stelle abholen, auch wichtig.
Wenn man sich das jetzt so ansieht und der Kundenwunsch, und wir haben auch, also wir haben, ich durfte mit dir schon einen Call machen vorab, ja, und für mich war in dem Zusammenhang das Generationenthema ein ganz spannendes, was du auch ausgeführt hast. Vielleicht nimmst du uns da ein bisschen kurz mit. Ja, es gibt ja, ich würde es nicht sagen, Generationenzahlungsmittel, ja, aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wo da die Unterschiede liegen.
Generationen vom Alter.
Ja, also genau,
es gibt Generationen, also die Gen Z, die heute alle versuchen zu bedienen, ist mit digitalen Zahlungsmitteln quasi aufgewachsen. Und daher ist natürlich das Feld, was jetzt, sag ich mal, die Zukunft prägt. Aus der Gewohnheit von früher und tendenziell haben halt frühere Generationen eher Bargeld dabei überhaupt, gibt es nach wie vor eine Gruppe, die eben mit Bargeld gerne zahlt oder einfach Bargeld gerne parat hat. Und das ist dann bei denen, glaube ich, weniger ausgeprägt, was digitale Zahlungsmittel angeht. Also das ist, glaube ich, der Unterschied in der Ausprägung von diesem Trend.
Jetzt hast du vorher EP angeschnitten. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Es gibt natürlich EP, es gibt den digitalen Euro. Also alle diese Themen, die eigentlich in Europa die Payment-Lösungen stärken sollen. Ja?
Ja.
Wie kommt es das in eurer Studie oder wie können wir uns das vorstellen? Wo glaubt ihr, wo geht da die Reise hin an Zahlen, Daten, Fakten bezogen?
Mhm. Also wir schreiben unsere Studie für Zahlungsdienstleister und hauptsächlich Banken. Und wir predigen eine Sicht, die sagt, EPI lohnt sich. Mhm. Also im Sinne von, auch wenn spät, ist der Versuch wert, da tiefer einzusteigen in die Wertschöpfung bei EPI. Zahlen, Daten, Fakten. Also wir sehen an den Zahlen, dass Karten weiterhin das meiste von dem Konversion von Bargeld zu bargeldlos bezahlen, immer noch das meiste mitnehmen. Aber wir sagen auch, es wäre schon ein guter Anspruch, dass man versucht, die Next Best Lösung zu etablieren und sich dann stärker positionieren für Banken mit EPI-Währung.
Das wäre jetzt zum Beispiel auch dieses Thema mit den mobilen Wallets, wie du vorher angeschnitten hast, wo man ja auch feststellen kann, dass zwischen 16 und 35 ja, sehr viele diese mobilen Wallets ja nutzen. Ob es jetzt ein Apple Wallet ist, ob es ein Google Wallet ist, ob es liege ich da richtig?
Das ist richtig, genau. Dieses Verhalten, mobile Wallets zu nutzen, ist etabliert. Mhm. Die Frage ist, ob nachdem es einmal mit einer Bezahllösung verknüpft worden ist, etabliert ist, also in dieser Gruppe 16 bis 35, ob sich das dann auf eine neue Lösung gut übertragen lässt und was muss geschaffen werden, damit das passiert. Also für die meisten war der Einstieg natürlich Apple Pay und Google Pay. Mhm. Ja, und ob jetzt EPI-Währung in der Lage sein wird, da reinzukommen quasi in dieses Kundenerlebnis, das wird, glaube ich, entscheidend den Erfolg prägen.
Was sind so Faktoren, dass man den Erfolg vielleicht auch noch stärken kann oder eine höhere Erfolgsquote hat?
Ja, das ist natürlich jetzt mindestens eine Million-Dollar-Question. Also ich möchte jetzt nicht alles verraten, womit wir experimentieren, aber ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile ein paar Dinge. Ja? Also es gibt ein paar Grundvoraussetzungen. Mhm. Das heißt, das Zahlungsmittel muss breit akzeptiert werden. Das ist das eine. Das zweite ist, die UX muss gut sein und quasi so gut, wie die Kunden das gewohnt sind. Mhm. Also zum Beispiel das Thema Double-Click auf dem Handy, das muss für EPI auch funktionieren können. Und dieses im Background laufende Wallet-Bezahlung. Und dann kommt es, wenn sage ich mal, diese und andere Grundvoraussetzungen stimmen, dann muss der Use Case auch stimmen. Ja, und ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr dort, wo wir sagen können, ja, gehen wir jetzt Gießkanne-Prinzip rein und schauen, was so funktioniert, sondern wir müssen schon Use Case-spezifisch agieren. Also jetzt sage ich wir, aber ich meine natürlich Banken, die halt in EPI dabei sind. Und da müssen sie schauen, dass sie sowohl die Privatkunden als auch die Händlerseite gut verknüpfen. Was könnte das sein? Auf der Großhändlerebene vermutlich Integration in die Händler-Apps, das, was Blue Code mit Jö macht, zum Beispiel bei uns in Österreich. Es kann sein, dass man gewisse Use Cases, die derzeit noch Bargeld oder sogar würde ich sagen, Coin-intensiv sind, dass man sie versucht abzudecken. Da gibt es das Erfolgsbeispiel von Twint mit den Parkscheinautomaten. Und irgendwo dazwischen muss man die Leute dort abholen, wo keine digitale Alternative überhaupt vorhanden ist. Und da rede ich vor allem um diesen Bereich P2Pro. Also, dass man, ich habe selbst Kinder, muss irgendwo eine Babysitterin bezahlen, eine Putzkraft, muss immer wieder irgendwie einen Handwerker bezahlen. Ich habe immer einen ungewünschten Weg zum Geldautomaten. Ich will das eigentlich nicht. Also, und ich glaube, das ist schon ein Potenzial, ein Reservoir, sage ich mal, an Use Cases, wo man noch anzapfen kann. Und das ist, sage ich mal, diese Basisset an Use Cases. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus gewisse mehrwertige Use Cases, die man noch mit denen man noch experimentieren kann. Sage ich mal, Zahlen plus Loyalty oder Zahlen plus Identitätsprüfung. Und die Tatsache, dass viele Banken dabei sind, stärkt die Möglichkeit, solche Use Cases zu schaffen.
Jetzt möchte ich gerne noch einmal zur Studie zurückkommen, weil die ist mir ganz wichtig, weil das sind ja genau das, was wir in der Finanzbranche immer gerne möchten, Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen mit so 5 Thesen vielleicht oder 4 Thesen, die ihr in der Studie erkannt habt und die ihr auch dementsprechend dann weitergeben könnt?
Gerne. Wir nehmen diese Marktsicht und Ertragspool-Sicht und wir sagen, dass dieser Pool an Erträgen in Payment in Europa weiterhin wächst. Mhm. Das auf ein Volumen über 100 Milliarden Euro. Mhm. Ja, ist jetzt groß, nicht sehr, sehr groß, aber doch wichtig. Aber die Wichtigkeit von Zahlungssystemen ist davon unbetroffen. Das heißt, dahinter muss ein verlässliches System einfach vorhanden sein. Dann sagen wir, dass die natürliche Growth Path, also der Wachstumspfad von Payment, also von digitalen Zahlungen im Bereich Konsumentenzahlen, wächst weiterhin mit diesem negativen Trend bei der Bargeldnutzung. Und das ist natürlich nicht unendlich. Mhm. Also irgendwann mal schöpft sich dieses Potenzial auf und das sehen wir bereits an den reiferen Märkten wie Niederlande und Schweden. Mhm. Also da ist einfach das Potenzial ausgeschöpft.
Da musst du uns vielleicht kurz mitnehmen. Bedeutet, dort ist der Bargeld, ich sage mal, die Bargeldabwicklung sehr, sehr stark zurückgegangen, richtig?
In der These. Da ist die Bargeldquote an Bezahlungen von Konsumenten unter 20%, teilweise nahe an 10. Und das ist irgendwo... Da gibt es nicht mehr. Also dieses Digitalisierungspotenzial ist an der Stelle ausgeschöpft. Und an der Stelle reden wir jetzt mehr über Verteilung und vielleicht Value-Added Services, als jetzt von diesen, der Wachstumspfad nimmt uns alle einfach mit und keine Sorge, wir reiten an der Welle sozusagen. Ja.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur für die Zuhörer ein bisschen hinterfragen, auch, damit sie auch verstehen, wo dann die Reise hingeht, auch in der Studie.
Nee, das ist genau richtig. Also und was wir noch merken, ist, dass jetzt pro Transaktion wird immer weniger verdient. Mhm. Ja, das heißt, der Preisdruck ist da. Es ist auch teilweise so ein bisschen Verdrängungswettbewerb. Und wie gesagt, abseits von diesen Value-Added Services, die wir eigentlich nicht quantifizieren, gibt es jetzt keinen noch originären Wachstumspool in Payments, der jetzt irgendwie dazukommt und dann wird alles gut, sondern es steigen einfach die Volumina, die Preise gehen runter. In Summe ist es immer noch ein Anstieg auf der Ertragsebene. Was wir noch natürlich, da wir versuchen, die Anbieterseite ein bisschen zu unterstützen mit unseren Aussagen, sagen wir, die Banken hauptsächlich sind noch nicht stark genug auf der Zahlungsempfängerseite. Das heißt, dieser Trend von Ausstieg aus dem Payment von, sag ich mal, 2000er, 2010er Jahre, der ist leider nie wirklich umgekippt worden. Es gibt natürlich Banken, die sehr stark im Payment tätig sind. Viele haben große Kooperationen mit internationalen Dienstleistern. Trotzdem gibt es da Raum nach oben. Ja. Und was man noch spürt, als sag ich mal, Zusatzanreiz, wir sagen auch, die Kontoführungsgebühren gehen tendenziell nach unten. Das heißt, auf der Privatkundenseite verdient man halt auf jeder, mit jeder Transaktion. Stichwort Interchange, aber Interchange plus Kontoführungsgebühren, reicht das wirklich aus? Bin ich als Bank genug beteiligt an diesem vermeintlichen Wachstum? Und wir sagen, nein, du musst mehr auf der Zahlungsempfängerseite tätig werden. Und das nicht nur aus Gründen, du sicherst dir die Erträge, sondern du sicherst auch die Kundenbeziehung.
Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Da möchte ich nur kurz einhaken, bevor wir dann weitergehen, nochmal in der Studie. Was wir auch schon diskutiert haben, ist ja auch das Thema, dass früher war es ja klar, man hat seine Bank gehabt, seine Hausbank, die war man, so hoffe ich doch, sehr, sehr viele Jahre Kunde. In der Zwischenzeit und gerade in der neuen Generation ist es ja so, die sind ja gar nicht mehr so, ich sage jetzt einmal, gebunden an die Bank, sondern die sind ja relativ flexibel. Also die bedienen sich ja auch, ich sage mal, Anbieter, die zum Beispiel nicht in Österreich sind, ja. du nickst schon, also das sehen ja die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, vielleicht kannst du mich da auch kurz, also kannst du uns da ganz auch noch kurz mitnehmen, was das auch für die Banken bedeutet.
Also wir sehen, ich glaube, es gibt eine Statistik, dass ein durchschnittlicher Europäer circa 4 bis 5 Beziehungen führt mit verschiedenen Finanzdienstleistern. Ja. Und die sind natürlich vermehrt nicht nur auf den Inland beschränkt. Mhm. Also gerade in Österreich, also haben wir auch, sagen wir mal, Cross-Border-Anbieter mit Number 26, mhm. die halt auf dem Retail-Markt einfach tätig sind, mhm. auch mit deutschen IBANs, das mhm. ist auch interessant. Also in dem Sinne sehen wir schon, dass viele Player nutzen jetzt die Stunde der starken Digitalisierung. Mhm. Da hat auch Covid ein bisschen mitgeholfen und kommen einfach rein mit einem relativ einfachen Spitzen-Offering. Mhm. Also nehme ich auch Revolut als Beispiel. Und sie kommen quasi über die Finanzdienstleistungen und verbreitern sich dann mhm. In die komplette Wertschöpfungskette von Retail Banking. Was natürlich passieren kann, also Drohkulisse, ich als sag ich mal, Kunde einer österreichischen Hausbank überweise de facto mein komplettes Gehalt Anfang des Monats mhm. auf mein Revolut-Konto und mache da mein Banking. Und da entgeht einer Bank natürlich relativ viel an Insight mhm. zum Kundenverhalten hin. Das, soweit wir das mitbekommen haben, machen auch ganz viele. Vielleicht nicht so viel wie in Rumänien. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Extrembeispiel, wo Revolut extrem erfolgreich ist. Mhm. Aber es passiert auch in Deutschland, es passiert auch in Österreich. Und es ist ein Trend, wo sich Banken überlegen müssen, ob sie in diese Nischen, über mhm. die, also diese kleine Türe, über mhm. die verschiedenen innovativen Playern reingekommen sind, ob sie doch dediziert schließen, zumachen und versuchen, da selbst ein Angebot aufzubauen. Stichwort Cross-Border mhm. Payment oder irgendwie Multi-Currency-Karte oder je nachdem, um einfach sicher zu sein, dass die Kunden trotzdem drin bleiben.
Jetzt muss man ja auch sagen, das sind ja auch sehr innovative Anbieter, aber auch Produkte, die anbieten, ja, an die Konsumenten. Ist das eine Chance, um sich hier im Markt etablieren zu können? Deiner Meinung nach ja, oder?
Absolut. Also ich meine, die Konsumenten werden sich das sowieso wünschen. Mhm. Und ich sehe kein Problem, dass seine Hausbank mhm. also sich auch in diesem Feld stärker positioniert, und ich plädiere auch stark dafür. Also absolut als Chance.
Jetzt in der Studie, ich möchte nur kurz zur Studie noch einmal zurückkommen. Das ist ja eine der Thesen. Welche Thesen habt ihr denn noch gehabt in der Studie?
Also als Hauptthese nochmal zu ergänzen zu mhm. dem, wie entwickelt sich der mhm. Markt ja. und warum. Was passiert mit den Volumina, was passiert mit den Preisen und was können Incumbent Player, mhm. also etablierte Player, da tun? Ich sage nicht dagegen tun, mhm. sondern da tun. Kommt es nochmal zu dieser Verbindung von, ich bin als Bank, Universalbank, mhm. relativ breit tätig. Es gibt einen Bereich Payment, mhm. der ist nicht sehr groß. Viele sagen, es ist halt irgendwie so ein Bruchteil von dem, was ich mit Krediten mhm. verdienen kann. Also daher nicht so stark im Fokus. Wir sagen, nein, gehört das doch mhm. in den Fokus gestellt. Weil wir sagen, wo kein Payment, da kein Banking. Also mhm. Wir sagen, dass diese Zahlungsdienstleistungen sowohl auf der Privatkunden- als auch auf der Händlerseite entscheidend sind für die Kundenbeziehung. Und gerade das Verhalten, was wir gerade besprochen haben, dass die Kunden nicht komplett abwandern, mhm. sondern sie werden einfach passiver bei deren Hausbank und übertragen eigentlich deren Aktivität woanders hin. Darauf gehen wir einfach in den Aussagen stark ein. Und wir sagen auch dazu, also jetzt schließt sich der mhm. Kreis zurück zu EPI, dass EPI zum Beispiel eine Chance ist, gerade diese kleinen Schnittstellen noch zu besetzen.
Ich durfte die Studie schon einsehen, natürlich auch aus meiner Sicht herausgelesen oder für mich interpretiert, dass das Regionale und das Grenzenübergreifende eigentlich auch eine Stärkung unserer Wirtschaft darstellen könnte. Könnte man das so sagen?
Das kann man durchaus sagen. Wir haben in zwar in Europa eine Single European Payment Area, mhm. aber die ist quasi für viele Privatkunden irgendwo unsichtbar. Mhm. Ja, und der gemeinsame Nenner in Europa ist trotzdem, dass man mit internationalen Karten zahlen kann. Also das muss man auch jetzt aus dieser nüchternen Privatkundensicht ja. einfach einsehen. Und wir sagen, eigentlich sind die Systeme da, es ist die Infrastruktur schon da und es wird weiter gearbeitet an potenziell neuen Systemen mhm. wie an den digitalen Euro. Es gibt einiges da noch zu tun, aber eigentlich ist die Arbeit auf der Kundenseite. Wir müssen als Industrie gemeinsam Kunden überzeugen, dass in Europa ein Payment-Markt da ist, ja, dass, mhm. wir, dass sie Lösungen von Land zu Land mitnehmen können und dass sie wie gewohnt also überall mit deren präferierten Zahlungsmittel zahlen können.
Jetzt in unserer Branche ist es ja auch so, dass es Regularien gibt und es gibt ja nicht so wenig Regularien. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja aus der Branche, die wissen, von was ich jetzt spreche. Ist das eine Chance oder ist das eher so eine, wie soll ich sagen, eine Verhinderung, drücken wir es mal so aus?
Also ich glaube, es ist beides wiederum. Mhm. Ja, also Chance ist quasi dieses Level Playing Field auf einer relativ hohen Ebene zu etablieren. Also Sicherheit, also dass ich jetzt nicht ein Opfer eines Betrugsfalls bin, also das ist natürlich gut. Ja, also ich rede jetzt von Instant Payment, Verification of Payee, gute Sache. Ja, PSD2 hatte schon Fraud-Themen inbegriffen, jetzt PSR, PSD3 auch, wenn es kommen sollte. Also alles gute Dinge, ja, schaffen Sicherheit. Wir sind auch in Europa auf eine sehr hohe Sicherheit gewohnt, soll auch so bleiben. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus auch weitere Regularien. Also wenn der digitale Euro kommt, dann kommt es mit einer Akzeptanzpflicht, sprich, das wird ein bisschen eine Hürde sein, aber schafft ein Zahlungsmittel für, sei mal, überall. Das ist jetzt, sei mal, von der positiven Seite zu sehen. Also wir gewöhnen Kunden an hohe Standards. Das ist gut. Allerdings müssen wir diese Standards jedes Mal so erfüllen, dass auch das Kundenerlebnis passt und dass der Kunde da mitmacht. Das ist, glaube ich, eher die Herausforderung. Und gerade wo die, sei mal, auch IT-Budgets und der Fokus auf Regulierung und die Erfüllung von Regularien gelegt wird, dann ist die Frage, okay, und habe ich dann noch Kraft und Energie und Mindspace, um mich über die Innovation zu kümmern? Und öfters ist das bei vielen nicht der Fall. Wir haben auch einen relativ fragmentierten Markt in Europa. Viele Player sind nicht groß genug, um einfach beide Schienen gut genug zu bedienen. Und das kommt noch leider noch dazu, in vielen Ländern ist die Basis an gemeinsamer Infrastruktur und Dienstleistung, wie bei uns bei der PSA, nicht so stark etabliert, dass sie diese kleinen Player mitnehmen können. Und da sehe ich schon ein bisschen die Gefahr, dass man in so einem Markt die Hürde gegebenenfalls ein bisschen zu hoch stellt und dass da letztendlich diese Player und deren Kunden dann leiden.
Aber wir haben ja schon auch die Situation, dass also nicht nur die Regularien ist das eine, aber es geht ja auch um die Technologie. Es sind ja gerade in der Bankenindustrie, aber auch im Payment sehr viele Technologiesprünge notwendig, neben den Regularien. Wie würdet ihr das betrachten, wenn man sagt, die Hochtechnologie stärkt das System, stärkt die Wirtschaft in Europa? Ja? Aber ist das nicht auch eine der weiteren großen Herausforderungen dann, wenn man sich den Markt so ansieht?
Für mich ist Technologie als Enabler zu sehen. Also wenn ich sage, ich möchte eine hohe Sicherheit haben im Zahlungsmarkt und ich will das quasi auf dieser EU-Ebene zum Standard machen, dann hilft mir die Technologie, diese Dinge zu erfüllen. Ich glaube, die Technologie ist da, das Arbeiten mit neuer Technologie ist das, was wahrscheinlich noch fehlt an vielen Stellen. Also wir haben jetzt nicht überall, also zumindest wir haben jetzt Einblick in verschiedene Player. es wird schon relativ hart priorisiert, wenn es um Einsatz von Technologie angeht. Also ich sage mal jetzt KI. Mhm. Und da wird nicht gesagt, schmeiß mal KI auf Payments und schau mal was rauskommt, sondern es wird gesagt, es gibt 5 Leute, die an einem Use Case pro Monat arbeiten können mit dem Thema KI. Und da pitchen alle für das KI-Innovationsbudget. Und gegebenenfalls hat Payment nicht den besten oder den vielversprechendsten Use Case parat. Und dann bekommt das wer anderer. Und ich glaube, an der Stelle gehe ich wieder von diesem fragmentierten Markt aus und dass unsere Ressourcen wirklich ähnlich sind in Europa, auch personaltechnisch. Ich glaube, wir können nicht genug Ressourcen darauf setzen, mit neuen Technologien zu arbeiten, weil sie gegebenenfalls an der regulatorischen Ende notwendig sind. War das jetzt deine Frage? Oder?
Nein, also ist eigentlich das, was ich mir gestellt habe, wie ich auch die Studie gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, das sind so für mich diese Key Facts, die für mich herauskommen. Ja? Und wir haben hier einfach eine ganz interessante Situation. Ja? Wir haben auf der einen Seite die Wirtschaft, die man stärken möchte. Ihr habt es auch in Zahlen, Daten, Fakten erhoben, wie es denn beim Bezahlen aussieht. Ja? Also ich möchte jetzt auch gar nicht so vorgreifen, weil es sollen ja auch viele diese Studie lesen, das ist ja auch ganz wichtig. Ja. In diesem Sinne möchte ich auch noch darauf hinweisen, wir haben am 20.03. unseren Payment Circle von B19, wo auch die Studie noch einmal vorgestellt wird und wo wir auch ein Podium haben. Da würde ich auch gerne wissen von dir, was sind denn deine Erwartungen bei diesem Payment Circle oder an diesem Payment Circle?
Also ich freue mich wahnsinnig, dass es mit euch, mit der P19 so geklappt hat, dass wir mit hochkarätigen Gästen die Payment-Studie diskutieren können. Die kommen aus der Bankenwelt in Österreich, nur um das ein bisschen vorzugreifen. Ich erwarte eine gute Diskussion darüber, wie wir in Österreich interessanten Payment-Markt bedienen werden in der Zukunft. Also was meine ich damit? Also ich nehme die Studie jetzt eher da als Basis mit, also Basis für die Diskussion und sage, okay, also eigentlich positive Entwicklung auf der Ertragsseite, bisschen Challenges hier und da, also muss man irgendwie mit umgehen. Und von den großen Disruptionen, die jetzt versprochen werden, kommt eigentlich nichts in dem Ausmaß. Also wir können wirklich aktiv diesen Markt mitgestalten und die Frage ist, worauf setzen wir? Was ist uns wichtig? Und ich glaube, das kann in dem Kreis wirklich gut diskutiert werden. Ich erwarte, dass wir da mit ein paar gute Ideen für die Zukunft und was wäre wichtig gemeinsam anzugehen, dass wir dann damit schon als Ergebnis rauskommen.
Wenn du dir jetzt etwas wünschen würdest gerne, und ich sage jetzt, wir gehen in die nächsten 3 Jahre, was wäre denn für dich so, dass wo du sagst, dann ist mein Wunsch erfüllt, was sind denn so deine Teilziele bis in 2028?
Jetzt bezogen auf meine Tätigkeit bei ZTB und in der Payment-Branche. Ja. Also auf jeden Fall, wir sind, glaube ich, jetzt wirklich beglückt worden von einigen Kunden in Europa, die uns deren Payment Agenda vertraut haben. Das möchte ich weiterhin tun und ausbauen. Ich möchte möglichst viel an diesen marktnahen Themen tätig sein, weil ich glaube, es geht um den Markt und Gewinnung von Kunden. Es geht natürlich darum, dass die Industrie wettbewerbsfähig bleibt, dass das Payment so gut funktioniert, dass es erstmal keine Hürde darstellt, aber auch irgendwo ein neues Value-Element unserer Wirtschaft, wo noch mehr potenziell in Europa bleiben kann von diesem großen Ertragpool.
Ja, das führt mich ja gleich zum Payment-Quiz, wenn wir gerade so über die Zukunft sprechen. Ja. Jetzt unabhängig von ZTB und der Studie, wo siehst du denn die Trends im Payment für die nächsten Jahre?
Ja, also Trends haben wir eigentlich einige besprochen. Ja. Also von den die regulatorischen Trends haben wir, glaube ich, besprochen. Von den Technologietrends, wie gesagt, also aus meiner Sicht ist einiges an Technologie schon da. Es wird teilweise nur mit der Technologie experimentiert. Teilweise sind das schon gewachsene Use Cases. Also ich nehme an, dass alles rund um Payment nochmal stärker an sag ich mal, technologischer Ausstattung einfach gewinnt. Also sei es jetzt Auflösung von physischen Terminals, also was eine sehr einfache Sache, bis hin zu biometrischen Zahlungen, sage ich mal so, also so die Spanne. Was mich persönlich am meisten bewegt, sind diese Konsumententrends. Mhm. Und die haben wir, glaube ich, eingangs auch besprochen, wie Konsumenten zahlen. Ich glaube, wir werden eine Konvergenz zu möglichst einem Zahlungsmittel oder möglichst einem Zahlungszugang erleben. Ich merke es bei mir, also es ist doch vieles am Apple Pay. Ich mache auch alle E-Commerce-Einkäufe de facto am Handy. Und damit, also hilft mir schon, wenn meine Adresse schon hinterlegt ist, also wenn auch eine Zustellung notwendig ist. Gerade in neuen Shops. Das heißt, so diese Konvergenz, also dieser Trichter, der ist schon da und der wird richtig eng. Also das heißt, man muss halt schauen, dass man in dieses Kanal reinkommt und die entsprechende Zahlungsmittel dann dahinter stellt, damit man da mitnascht noch an den Value Pools. Also wie gesagt, für mich ist das wirklich der wichtigste Trend, also diesen Konsumentenwunsch und den Händlerwunsch richtig bedienen. Und das natürlich mit hoher Effizienz, Skalierbarkeit, Stabilität einfach versehen.
Welches Zahlungsmittel verwendest du am liebsten?
Also ich habe es, glaube ich, schon gesagt, es ist Apple Pay, aber dahinter das Zahlungsinstrument ist natürlich die Debitkarte. Ja.
Bei welchem Händler hast du denn zuletzt eingekauft?
Tatsächlich war das gestern beim Arzt mit meiner Tochter und da habe ich mit Apple Pay gezahlt an einem Terminal. Gerät eines österreichischen Dienstleisters.
Ich stelle jetzt deshalb die Frage, weil es für mich ganz spannend ist, weil du ja vorher auch gesagt hast, du kommst aus Belgrad, ja. Und wenn du heute die Händlerlandschaft ansiehst, ja, welches Zahlungsmittel war historisch gesehen am prägendsten für den internationalen Markt, deiner Meinung nach?
Für mich definitiv die Karte. Also ich habe wirklich, also auch als Teenager meine erste Karte bekommen für eine Auslandsreise, damit ich jetzt nicht Bargeld rumschleppe, weil das war irgendwie trotzdem über eine Woche und schlafen in Hostels und so weiter. Also eigentlich hat man da lieber eine Karte dabei. Und das ist nach wie vor so auf der Konsumentenebene. Ja.
Welches Zahlungsmittel oder Akzeptanz würdest du dir wünschen in der Zukunft, dass man vielleicht gar nicht mehr zahlen will, als Beispiel?
Nur ein Beispiel. Ja, also ich finde schon, es gibt schon ein paar so Use Cases, wo, wie soll ich sagen, so Zahlen und Identifikation spannend wären. Ich weiß nicht, wer das als erster verbinden wird, also ob die OID Wallet, also oder wer anderer im Rahmen von so einem Konstrukt. Aber das wäre schon gut, also beim Check-in, bei irgendwie Ausgabe vom Alter, also dass man irgendwie was kaufen kann, sei es an der Kasse oder online. Also das wäre irgendwie spannend, wenn das noch kommen würde.
Also ich bin ja davon überzeugt, aber ich bin ja auch Zweckoptimist. Zum Abschluss möchte ich mich ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass wir gemeinsam diesen Podcast aufgenommen haben, und möchte mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass sie, ich glaube, bei dem spannenden Thema uns so lange zugehört haben. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte abonnieren nicht vergessen. Jetzt will ich dich noch um die letzten Worte bitten, sozusagen an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, es freut mich sehr, in einer Zeit im Zahlungsverkehr tätig zu sein, also im Payment, wo wirklich vieles passiert. Wir haben, glaube ich, alle Themen trendmäßig irgendwo angerissen. Und es würde mich noch mehr freuen, wenn wir durch unseren originellen Beitrag, also Abschätzung von Ertragspools und die Aussagen zu Wachstum und zu Kundenbeziehungen, dass wir da der Industrie helfen, einfach weiterzukommen in deren Payment-Angeboten.
Ich kann Ihnen nur empfehlen, die Studie zu lesen, so wie ich es auch gemacht habe. Da kriegt man schon einmal so ein Bild, wo wir momentan stehen und wo gegebenenfalls die Reise hingehen kann. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich bei allen bedanken, die zugehört haben. Abonnieren nicht vergessen noch einmal. Und ja, entweder guten Abend, guten Morgen, Mahlzeit oder Tschüss oder Adieu. In diesem Sinne, goodbye.